Zur Not wird es auch ohne Unterlage gehen, aber ohne Bibel geht es schlecht. Ja, ich freue mich zuallererst, das will ich noch mal sagen, jedes Mal, wenn das Musikteam spielt, jetzt wo ihr gerade alle aufgestanden seid, da denke ich immer, oh, nur ein Drittellied ist schon vorbei, bin ich immer schon ein bisschen traurig. Und ja, mir fällt es schwer, unter meiner Maske nicht mitzusingen. Ich kriege es ja nicht immer ganz hin, ganz ehrlich gesagt. Heute geht es um Pfingsten, beziehungsweise um Weihnachten. Ja, weiß nicht, vielleicht hat das ein bisschen für Verwirrung gesorgt oder für Verwirrung gestiftet. Ich will das heute Morgen erklären, warum der Titel der Predigt Weihnachten 2.0 heißt. Und einsteigen möchte ich mit einem Gespräch. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal in der ähnlichen Art und Weise geführt. Wenn man andere Christen trifft, die man sonst so nicht kennt, man fängt an, sich auszutauschen und Name und so, und da kommt man relativ schnell ins Gespräch und der andere fragt so vielleicht, ja, wie ist denn so eure Gemeindeausrichtung? Ja, ich sage dann, ja, die Längsachse verläuft so von Nordwest nach Südost, ja, von der Gemeindeausrichtung. Dann lachen erstmal alle, aber man merkt irgendwie, nee, der andere hat was anderes gemeint als die Ausrichtung des Gebäudes, sondern, ja, wie tickt denn so die Gemeinde? Und meistens wird das dann in der Frage ausgedrückt, ja, seid ihr dann eher jetzt so charismatisch oder konservativ? Das Konservativ sagt man heute so ein bisschen vorsichtig, weil es so negativ besetzt ist. Und wenn mich das Leute gefragt haben, dann habe ich gesagt, ja, wir sind hoffentlich zu 100% charismatisch. Also so stelle ich unsere Gemeinde vor. Oder vor allem mich selbst, wenn Leute fragen, ja, wie ist denn so die Ausrichtung, sage ich, hoffentlich zu 100% charismatisch. Und dann wird so gefragt, ja, okay, dann das heißt, ihr steht beim Singen auf und tanzt und schwenkt Fahnen und es geht die ganze Zeit um den Heiligen Geist und so. Und sage ich, nee, da sind wir eher konservativ. Und spätestens dann gibt es drei große Fragezeichen, ja, was denn jetzt? Dann fällt es der Person schwer, das einzuordnen. Und ich glaube, wir benutzen dieses Wort charismatisch für eine bestimmte Art von Theologie oder charismatisch für eine bestimmte Art und Weise, Glaube auszudrücken oder einen Schwerpunkt, den man setzt. Charismatisch im eigentlichen biblischen Wortsinn bedeutet Gnadengabe. Charisma, das sind die Gnadengaben. Also ein Christ, der nicht charismatisch ist, der ist keiner, weil er diese Gnadengabe des Heiligen Geistes nicht hat. Vielleicht benutzen wir das Wort ein bisschen anders und jeder denkt, ja, es weiß doch jeder, was gemeint ist. Wenn ich frage, seid ihr mehr charismatisch, weiß doch, wie ich es gemeint habe. Aber ich bin dafür, dass wir das, was wir sagen, auch meinen und das meinen, was wir sagen. Also es ist absolut erforderlich, dass wir charismatische Christen sind, weil nur dann haben wir die Gabe des Heiligen Geistes. Ohne das, ohne ein charismatischer Christ zu sein, ist man keiner. Weil ich bin überzeugt davon, wir sind nur Christ, wenn Christus in uns lebt. Und darum geht es auch in Pfingsten. Das als wollte ich so vorausschicken, bevor wir gemeinsam die Pfingstgeschichte lesen, nicht ganz. Sie sehen immer, an Weihnachten wird die Weihnachtsgeschichte gelesen und an Pfingsten, ja, geht es irgendwie um den Heiligen Geist. Wir lesen die ganze Geschichte, aber so die letzten Verse, und zwar Vers 37 in Apostelgeschichte 2 bis Vers 47. Ich lese ihm vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. Das ist, an diesem Punkt hat Petrus schon seine so bekannte Pfingstpredigt gehalten, die so eingeschlagen ist bei den Leuten. Die Jünger haben den Heiligen Geist empfangen und was jetzt kommt, ist schon so ein bisschen, ja, so die letzten Verse der Pfingstgeschichte. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, in seine Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist an Pfingsten passiert. Und ich finde es spannend, wie die Menschen fragen, als Petrus diese Predigt gehalten hat: Ja, was sollen wir denn jetzt tun? Das, was du gesagt hast, das steht hier, das hat die Menschen bis ins Innerste getroffen. Und es bleibt nicht bei einer bloßen intellektuellen Überzeugung, sondern sie fragen: Wir haben etwas verstanden und wir wollen jetzt auch entsprechend handeln. Und Petrus, ich finde, die Antwort von Petrus ist mir nochmal so ganz neu bewusst geworden, was er da eigentlich sagt. Also er sagt: Bekehrt euch, kehrt um. Ja, Metanoia, eines meiner Lieblingsbegriffe im Neuen Testament. Gedankenerneuerung, erneuert euer Gedanken, erneuert eure Sinne, kehrt um, macht eine 180-Grad-Wendung zu eurem Leben vorher, vor allem zu eurem Denken. Und wer anders denkt, der handelt auch langfristig anders. Das ist das, was hier in Kurzform passiert. Sie denken um und sagen: Was sollen wir jetzt tun? Und er sagt: Kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Die Taufe wurde schon früher praktiziert, auch bei den Juden. Die Leute haben sich auf den Namen von Johannes taufen lassen. Und hier sagt Petrus sagt zu den Menschen: Kehr um, mach das mit Jesus fest und handel auch entsprechend. Bekenne es, zeige es nach außen. Das ist hier passiert, das haben wir die weiteren Verse gelesen. Ganz Jerusalem hat das mitbekommen, was da passiert ist. Dafür ist auch die Taufe da. Vielleicht auch mal ein Thema für den einen oder anderen hier. Das zu bekennen, was ich glaube, mit der Taufe. Und was dann kommt, das ist erstmal so ein bisschen Evangeliumsstandard, sage ich mal. Ja, so das, was man kennt. Komm zu Jesus, er vergibt dir deine Sünden. Da gibt es ja auch so die vier Punkte: Gott liebt uns und der Mensch ist ein Sünder und er hat sich von Gott entfernt. Komm zu Jesus und er vergibt dir deine Sünden und du bekommst ewiges Leben. Das war das Evangelium in Kurzform. Was mir ganz neu aufgefallen ist, ist die Aussage von Petrus an dieser Stelle. Er sagt, das Erste ist uns im Ohr: Wenn du dich zu Jesus bekennst und dich bekehrst, dann werden dir deine Sünden vergeben werden. Und dann sagt er: Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Für mich ist das oft erst so Punkt 2 oder 3. Weiß nicht, ob du mit Menschen schon mal über das Evangelium gesprochen hast, ihnen das erklärt hast. Wenn ich das getan habe, dann war der Heilige Geist da, ja, meistens noch nicht dabei. Das ist irgendwie so ein bisschen kompliziert. Das muss man auch erstmal verstehen mit dem Heiligen Geist, der lebt dann in uns und so. Klingt alles erstmal ein bisschen komisch. Lässt man das mal so ein bisschen weg und sagt erstmal, deine Sünden sind dir vergeben, du hast jetzt ein neues Leben mit Jesus und jetzt sehen wir mal weiter. Aber Petrus kommt hier direkt und sagt, zwei Punkte sind wichtig. Einmal, deine Sünden sind dir vergeben und zweitens, du bekommst ein Geschenk. Nicht nur Sündenvergebung, sondern Gott selbst möchte in dir wohnen. Das ist eine gute Botschaft und die sollten wir nicht weglassen. Und ich habe mich da so ein bisschen ertappt und gesagt und gemerkt, das hat bei mir gar nicht so ein großes Gewicht. Man braucht den Heiligen Geist dann später für die Heiligung, ja, um Christus ähnlicher zu werden, das geht nicht ohne, aber von Anfang an sagt Petrus hier, der Heilige Geist, das ist die Gabe Gottes, die du bekommst, wenn du sagst, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Und weißt du, wie das so ist, ob das für dich so ein Thema ist? Der Heilige Geist ist ja immer so ein bisschen Streitthema. Die einen sagen, da wird zu viel drüber geredet. Die anderen sagen, da wird viel zu wenig drüber geredet. Lass uns lieber über Jesus reden oder über Gott. Die anderen sagen, ja, der Heilige Geist kommt ja gar nicht vor. Ich glaube, wir machen da manchmal eine zu große Unterscheidung. Wenn wir hier den Text lesen, da finde ich es spannend, wie die Worte Gott, Heiliger Geist immer wieder abgewechselt werden. Zum Beispiel ist es Gott derjenige, der die Menschen hinzufügt. Aber der Heilige Geist, den wir empfangen, ist jetzt der Heilige Geist nur der, der die Wunder vollbringt? Ist nicht Gott eigentlich der Schöpfer und Erhalter von allem und auch derjenige, der Wunder vollbringt? Hat nicht Jesus auch Wunder getan? Und manchmal wird der Heilige Geist so separiert in die Ecke, Wunder tun, das ist seine Aufgabe. Und man muss sich mehr mit dem Heiligen Geist beschäftigen, weil wenn ich das nicht tue, erlebe ich vielleicht auch keine Wunder in meinem Leben. Das ist manchmal so den Eindruck, den ich habe, wenn Leute sagen, ich beschäftige mich auch zu wenig mit dem Heiligen Geist, sagt man damit eigentlich würde ich mir wünschen, mehr mit Jesus zu erleben. Auch die Dinge hier zu erleben, die wir lesen, es sind große Wunder geschehen. 3000 Menschen kamen auf einen Schlag zum Glauben. Das sind großartige Dinge und ich finde es gut, wenn wir eine Sehnsucht danach haben. Aber ich finde es gefährlich, wenn wir Gott zu sehr in diese drei Personen manchmal teilen und versuchen, einzelnen Teilen von Gott Dinge zuzuweisen. Die Bibel macht das teilweise auch, aber ich glaube, es sprengt ein Stück weit unseren Verstand. Und wir wollen Gott manchmal so kategorisieren und nehmen dann einzelne Dinge raus. Bete ich jetzt zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist? Wenn ich in der Bibel lese, ist mir dann Gott begegnet? Oder der Heilige Geist oder Jesus. Wir verwenden diese Begriffe, glaube ich, auch synonym. Nur beim Heiligen Geist sind wir manchmal so ein bisschen überfordert oder überfragt. Und ich glaube, es ist manchmal auch gut so. Weil wenn Gott klein genug wäre, um ihn zu verstehen, wäre er nicht mehr groß genug, um ihn anzubeten, hat mal eine weise Frau gesagt. Der Heilige Geist ist ein Geschenk. So steht es hier in dem Text, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen oder bekommen. Der Heilige Geist ist auch nicht die Folge oder der Verdienst für meine Bekehrung. Also so ungefähr, ja, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt habe ich den Anspruch, jetzt habe ich dafür etwas getan, um den Heiligen Geist zu bekommen. Nein, es ist ein unverdientes Geschenk, eine Gnadengabe. Das ist das, was der Heilige Geist an Pfingsten auch bedeutet. Er kommt in unsere Herzen als Geschenk Gottes und nicht als Verdienst für unsere Umkehr. Und der Heilige Geist ist auch kein Geist, den man irgendwie heraufbeschwören muss, den man besonders irgendwie ansprechen muss oder so, sondern es ist Christus, der in uns lebt. Das ist ja auch, das ist die Bibel ja auch spannend in ihrer Ausdrucksweise. Der Heilige Geist kommt auf uns herab, aber ganz oft wird in den Briefen davon gesprochen, Christus lebt in uns. Ja, ist es jetzt der Heilige Geist oder Jesus selbst oder Gott? Manchmal versuchen wir da zu viele Dinge auseinander zu basteln, die eigentlich zusammengehören. Gott beschenkt uns. Der Heilige Geist kam an Pfingsten herab. Deshalb auch das Thema Weihnachten 2.0. An Weihnachten geht es um Geschenke. Da geht es darum, dass Jesus in die Welt hineinkam. Das feiern wir, das feiert die ganze Welt auch irgendwie mit dem ganzen Kommerz, mit Lichtern und allem, was, wie Daniel schon gesagt hat, ja auch nicht schlecht ist. Aber Pfingsten verschwindet völlig in der Versenkung manchmal. Das ist so, ja, man hat den Montag noch frei. Aber die Präsenz und die Bedeutung dieses Festes und dieses Ereignisses, die fehlt uns oft. Dabei ist es für mich die Fortsetzung von Weihnachten und auch die Komplettierung, weil an Weihnachten kam Christus in die Welt der Menschen, an Pfingsten kam er in ihre Herzen. Und das ist entscheidend. Ich will es mit einem Beispiel deutlich machen. Ich habe mal nachgeschaut im Internet, wer so die beliebtesten Menschen sind auf dieser Welt, beziehungsweise in Deutschland. Die letzten Jahre war das Barack Obama, einer der beliebtesten Menschen. Der Papst und so gehören auch noch dazu. Aber Barack Obama, der stand oder steht ganz oben, einer der beliebtesten und meistbewundertsten Menschen der Deutschen. Selbst jetzt, wo er nicht mehr amtierender Präsident ist. Aber um diese Person wird noch ein großer Wirbel gemacht. Stell dir vor, Barack Obama kommt nach Deutschland zu Besuch. Was passiert dann? Du schlägst morgens den öffentlichen Anzeiger auf oder die Allgemeine und da steht drin, ja, Barack Obama kommt, das sind die Stationen, kann man dann alles nachlesen mit einem großen Bremborium und Aufgebot an Sicherheit und das US-Militär ist dabei und meistens eine ganz, ganz große Sache. Barack Obama kommt nach Deutschland. Man liest dann Interviews und es wird sich gefragt, wie sieht das aus, welche Themen wird er besprechen, mit welchen Leuten wird er sich treffen, was wird dieser Mann hier bewegen? Und man nimmt das dann zur Kenntnis, den einen fasziniert es vielleicht, den anderen nervt es, ja, und denkt, was soll das jetzt? Ja, für den anderen ist es vielleicht völlig belanglos und man denkt, ja gut, nehme ich zur Kenntnis. So ist es vielleicht auch oft mit Weihnachten. Ja, der eine freut sich drüber, der andere ist ziemlich genervt davon und die anderen denken, ja, was soll das eigentlich? Nun stell dir vor, Barack Obama ruft dich an und sagt, Maggie, ich habe mir deine Nummer organisiert, ich will dich besuchen kommen. Ja, ich bin dann und dann und dann da und an dem Tag komme ich vorbei und will zu dir, ist euer Garten groß genug, wir müssen da mit 4 Helikoptern landen, bereit da schon mal alles vor und ich komme und will dich besuchen. Auf einmal bekommt dieser Besuch von Barack Obama eine ganz andere Bedeutung. Es ist nicht einfach nur noch, ja, Jesus kommt in diese Welt. Ja, das ist Weihnachten, das ist auch besonders. Jesus kommt in diese Welt. Aber Barack Obama kommt nach Deutschland, für den einen oder anderen ist es da noch belanglos. Aber wenn er sagt, ich komme in dein Haus, ich komme zu dir, dann wird es interessant. Dann wird es speziell. Und Barack Obama kommt, besucht dich und bevor er abreist, sagt er dir, hier ist meine private E-Mail-Adresse, Handynummer, du kannst mich jederzeit anrufen. Alles, was mir gehört, will ich dir zur Verfügung stellen. Ich habe Macht, ich habe Einfluss, ich kenne Menschen und ich stelle dir das zur Verfügung. Du kannst es anzapfen, du kannst es benutzen und mich jederzeit danach fragen. Und du hast meine Telefonnummer, du kannst jederzeit mit mir in Kontakt bleiben. Und ich wünsche mir, an deinem Leben Anteil zu haben. Stell dir vor, das sagt Barack Obama zu dir, nachdem ihr zusammen im Wohnzimmer gesessen habt und Kaffee getrunken habt. Und dann steigen sie wieder ein und fliegen mit ihren 4 Helikoptern wieder weg. Und wisst ihr, das ist Pfingsten für mich, es ist die personalisierte Weihnachtsgeschichte. Jesus kommt nicht nur auf diese Welt, sondern er kommt in dein Haus und in dein Herz. Das ist das, was an Pfingsten passiert. Da wird es persönlich. Da kommt Jesus ganz nah zu dir. Und das ist auch diese Kraft, von der die Bibel immer wieder spricht, wenn es um den Heiligen Geist geht. Das sind Gottes Ressourcen. Das ist Gott als Wesen und Person, der in dir lebt. Und die kannst du anzapfen, jederzeit. Nur ein Anruf oder ein Gebet entfernt. Christus lebt in dir drin, der Heilige Geist kommt in unser Herz. Und die Frage ist, ja, lebt er in deinem Herzen? Oder ist Jesus einfach nur jemand, der halt gelebt hat, vielleicht gestorben ist, bei der Auferstehung kommen dann schon die ersten Fragen? Oder ist er jemand, der dich besucht hat und den du kennst, weil er in deinem Herzen ist, weil er in deinem Haus ist? Pfingsten, was an Pfingsten passiert, hat Wirkung bis heute. Und das lesen wir vor allem in Vers 39. Dort steht, dass diese Zusage, die Petrus macht, dass der Heilige Geist kommt, wenn man Jesus in sein Herz aufnimmt, dann steht dort, denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Das hat bis heute eine Auswirkung, was dort passiert ist, mit einem klaren Versprechen. Und warum? Weil Petrus davon gezeugt hat. Petrus war Zeuge, das lesen wir weiter unten. Ja, Petrus zeugte vom Evangelium mit vielen anderen Worten. Er hat davon berichtet, was er erlebt hat. Das ist ein Zeuge. Das hatten wir letztens in der Jungschar. Was ist denn eigentlich ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der davon berichtet, was er gesehen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und Petrus war hier ein Zeuge. Petrus war nicht immer ein guter Zeuge. Petrus war auch schon mal ein miserabler Zeuge, als er Jesus verleugnet hat. Miserabler Zeuge ist einer, der genau das Gegenteil von dem sagt, was wahr ist. Das hat er getan, als er gesagt hat, Jesus, ich kenne den Jesus nicht. Das ist ein miserabler Zeuge. Es gibt auch schlechte Zeugen. Das sind Leute, die einfach die Klappe halten. Die was gesehen haben und was erlebt haben, aber nicht davon berichten. Und dann gibt es gute Zeugen, die berichten von dem, was sie erlebt und gesehen haben. Das ist Petrus hier an dieser Stelle eindeutig. Hier ist ein Versprechen, wenn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Das ist ein Versprechen, das ist eine Zusage. Und Petrus hat hier an Pfingsten hat sich schon eine Zusage bewahrheitet, die ein paar Tage vorher passiert ist, nämlich an Himmelfahrt. Dort hat Jesus den Jüngern gesagt, bevor er aufgestiegen ist, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samarien und dann bis an die Enden der Erde. Das hat Petrus hier erlebt. Er hat erlebt, dass diese Zusage Jesu sich erfüllt. Und zwar nicht nur, dass der Heilige Geist in ihm wohnt, sondern dass diese Kraft ihn befähigt, Zeuge zu sein. Und hier war er ein richtig guter Zeuge. Das finde ich faszinierend, dieses Zeugesein. Das ist ein Versprechen. Jesus hat nicht gesagt, du wirst den Heiligen Geist empfangen und mal gucken, ob du ein Zeuge bist oder nicht, je nachdem, wie du dich anstrengst. Nein, wenn du den Heiligen Geist hast, dann bist du Zeuge der Macht Gottes. Automatisch. Da gibt es keinen Ausweg. Die Frage ist nur, bist du ein guter Zeuge oder bist du ein schlechter Zeuge? Die Frage, die stellt sich. Selten finden wir eine Zusage in der Bibel, wie hier ist in Vers 39, die so auf dich persönlich zugeschnitten ist. Es gibt viele Zusagen in der Bibel und Versprechen. Da müssen wir uns immer wieder fragen, in welchem Kontext steht das? Ja, oft werden so Zusagen im Alten Testament, die ans Volk Israel gerichtet werden, die übertragen wir eins zu eins auf uns, vor allem wenn es so Segens und Verheißungen sind und ich bin da und so. Die Fluchverheißungen, die übertragen wir nicht so gerne auf uns, die lassen wir da einfach weg. Da wird manchmal einfach Sachen aus dem Kontext gerissen und gesagt, oh, die Zusage nehme ich einfach mal, druck das auf ein Kavul-Kalenderblatt, ja, und nehme das einfach so für mich. Manchmal ist das nicht so ganz richtig. Ich glaube, dass Gott bei uns ist, aber wir können nicht jedes Zitat aus der Bibel einfach nehmen und sagen, das gilt jetzt für mich, weil es schön klingt. Aber hier dürfen wir das, weil da steht, diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Diese Zusage gilt dir zu 100%. Hier steht es schwarz auf weiß, da brauchen wir keine Exegese, da brauchen wir keine Auslegung, da braucht man noch nicht mal Kontext hier. Das ist ganz, ganz eindeutig. Und diese Zusage will ich uns heute Morgen zusprechen. Der Heilige Geist, der lebt in dir. wenn du diesen Jesus annimmst. Im zweiten Teil dieses Textes ab Vers 42 lesen wir ein bisschen von der Praxis, was daraus resultiert, aus diesem Heiligen Geist, der in uns lebt. Beispielhaft wird es hier gezeigt an der ersten Gemeinde. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und wir lesen, wie hier die erste Gemeinde so getickt hat und wie sie agiert hat. Und da will ich zum Schluss noch ein, zwei Sachen rauspicken, die ich sehr spannend finde. In Vers 46, dort steht, die Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das ist mir so hängen geblieben beim Lesen, da bin ich so drüber gestolpert. Ich finde es so gut übersetzt, überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit. Ich habe mich so gefragt, mit welchen Adjektiven würde ich unsere Gemeindeveranstaltungen und Versammlungen beschreiben? Wie würdest du sie beschreiben? Mit überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit, sind das die Dinge, die bei uns vorherrschend sind? Sind das die Dinge, die bei dir vorherrschend sind, wenn du an Gottesdienst denkst, wenn du an Hauskreis denkst oder an sonstige Gruppen und Veranstaltungen, die du besuchst? Und dabei geht es nicht um irgendwie das Aufsetzen eines Grinsegesichts, ja, überschwängliche Freude, ja, dass man die ganze Zeit rumrennen muss und nur Halleluja schreit, aber es ist eine Grundhaltung oder etwas, was der Heilige Geist eigentlich schenkt. Und wenn es nicht da ist, dann ist es seltsam. Also es ist klar, dass es nicht immer da ist, aber wir sollten uns hinterfragen, was ist denn, wenn es nicht da ist? Was hindert mich denn dann? Das Wesen des Heiligen Geistes ist Freude, ist Herzlichkeit. Hier stehen auch noch andere Dinge, die vorherrschend waren. Ja, hier steht die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe, Hilfsbereitschaft, Gebet, das Mahl des Herrn, das alles sind Dinge, die die erste Gemeinde stark geprägt haben. Und ich habe mich so, du hast es am Anfang so gebetet heute, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist Jesus dabei, Matthäus 18, Vers 20. Deshalb will ich dich fragen, vielleicht denken wir hierbei nicht nur an Gemeindeveranstaltungen, also wie sind auch Zusammenkünfte und Treffen von uns geprägt als Christen, ohne dass das in einer Gemeindeveranstaltung stattfindet. Was prägt deine Beziehungen und die Treffen und die Stunden, die du mit Menschen verbringst, die Jesus auch im Herzen haben? Das ist auch Gemeinschaft. Da ist Jesus mittendrin, weil er ja in euch beiden dann lebt, wenn ihr euch trefft. Das heißt, es ist ganz klar, dass er mitten unter ihnen ist, weil er in uns ist. Was prägt da unser Zusammensein? Ist es Hilfsbereitschaft, gegenseitige Liebe, Gebet, Lehre, überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit? Oder sind es vielleicht doch eher Gespräche über andere, über die Probleme und Marotten anderer? Ja, der ist ja komisch, hast du das schon gehört und so? Über all das Böse und Schlechte in der Welt kann man sich stundenlang unterhalten. Oder darüber, dass alles teurer wird und die Rezension uns jetzt auffrisst und alles und so weiter. Oder vielleicht sind unsere Treffen auch davon geprägt, was alles so schlecht in der Gemeinde läuft. Oder was man alles anders machen müsste. Ich habe mich gefragt, wie sieht es mit aufrichtiger Herzlichkeit aus? Ich finde diese Beschreibung sehr herausfordernd. Ich hätte lieber, wenn dort steht, selektive Herzlichkeit. Weil aufrichtig bedeutet, dass ich zu jedem Menschen herzlich bin. Und mir fällt es leichter bei den Menschen, die auf meiner Wellenlänge sind. Aber Jesus selbst hat schon gesagt, was ist denn besonders daran, wenn die Zöllner grüßen? Also jeder ist herzlich zu den Menschen, die ihm am Herzen liegen. Das ist nichts Besonderes. Und manchmal stelle ich beschämend fest, dass ich mit diesen Dingen ein schlechter Zeuge bin. Das fängt nicht erst an in der Gemeinde, ob wir dort, wie die Gemeindeveranstaltungen sind. Das fängt schon da an, wenn du dich mit Menschen triffst, die auch Jesus im Herzen haben. Von was sind diese Zusammenkünfte und Treffen geprägt? Weil auch dort bist du Zeuge. Jesus ist ja da, er sieht das. Zum Abschluss nochmal die Frage, sind wir gute oder schlechte Zeugen? In der Apostelgeschichte, hier lesen wir, wie gut dieses Zeugnis nach außen hin war. Die Menschen waren begeistert, sie waren vor Ehrfurcht ergriffen. Und ich habe so gedacht, wow, machen wir irgendwas falsch? Wie sieht es in unserem Umfeld aus? Sind die Menschen vor der Ehrfurcht Gottes ergriffen, weil sie uns sehen und das Wirken des Heiligen Geistes? Da kann man sich manchmal ein bisschen verrennen oder man bleibt bei dieser schönen Beschreibung stehen, muss die Apostelgeschichte fertig lesen. Da geht es noch weiter. Das bleibt nicht einfach nur mit Faszination für das, was da passiert durch den Heiligen Geist. Da kommt nämlich Verfolgung, da kommen Schläge, da kommt Steinigung, da kommt, dass Menschen der Gemeinde nachstellen und den Aposteln. Das wird noch ganz schön ungemütlich. Aber was deutlich wird, Wirken des Heiligen Geistes hat immer eine Auswirkung. Positiv oder negativ. Entweder führt es die Leute zur Umkehr und zur Faszination oder zum Aufruhr. Das dürfen wir nicht vergessen. Das gehört auch dazu. Und vielleicht erleben wir gerade auch ein Stück weit diesen Aufruhr oder vielleicht ein Stück weit auch Belanglosigkeit. Aber der Heilige Geist, wenn Menschen den Heiligen Geist wirken sehen, auch wenn sie ihn nicht in sich haben, dann macht das was mit diesen Menschen. Und daran sehen wir, dass dieser Geist existiert und Menschen bewegt. Weihnachten 2.0. Der Heilige Geist ist gekommen, um in unseren Herzen zu leben. Das ist das Geschenk von Pfingsten. Das ist das große Geschenk. Jesus wird persönlich. Und damit möchte ich heute schließen und noch ein Gebet anfügen. Vater, ich danke dir für deinen Geist, dass er in uns lebt und dass wir dadurch lebendig sind, dass wir dadurch Leben haben, dass wir dadurch ewiges Leben haben, dass wir dadurch fähig sind, deine Zeugen zu sein. Und ich bitte dich, dass wir gute Zeugen sind für dich und dass dort, wo wir schlechte Zeugen sind, dass es unser Herz trifft, dass wir wie die Menschen damals an Pfingsten ins Innerste getroffen sind und sagen, ja, ich brauche Umkehr, ich will das tun, was dein Geist in mir wirkt. Und ich wünsche mir, dass das zur Geltung kommt, dass dein Heiliger Geist in uns Wohnung nimmt und dass du durch uns wirkst. Amen.